Ja, hebräische Sprache, also in der deutschen Sprache im Vergleich dazu hat sich eben die Bedeutung dann oft verschoben und die Formkräfte stimmen einfach nicht mehr.
Wir haben ja auch viele lateinische
Ursprünge. Ja, auch, es durchdringt sich sehr viel, richtig, ja. Und ist aber dann nicht genau für das übersetzt oder als Lehnwort entnommen, für das es im Ursprünglichen war. Und das Lateinische ist auch schon eine sehr verstandesmäßig geprägte Sprache, bei der im Grunde das Imaginative sehr stark rausfällt. Also ein Rest bleibt immer, weil einfach die Laute sind bildende Kräfte. Nur ist nicht jedes Wort gleich gut gebaut, sozusagen, sodass es wirklich ein abgerundetes Bild ergibt. Das ist aber auch, glaube ich, je mehr die Verstandeskräfte reinkommen, desto mehr wird halt die Imagination abgetötet. Desto mehr verschwindet sie. Und dadurch wird das Sprachempfinden auch ein anderes. Es geht mehr in ein Denkempfinden eigentlich über und nicht mehr in ein Laut- und Gestaltempfinden. Weil da merkt man, das ist ein starkes Lautempfinden, das bis in die Willenskraft hinein zu spüren ist. Man spürt eigentlich gerade dieses Formende eben. Das war natürlich in den alten Zeiten überhaupt, also gerade zur Zeit, wo die Schriften entwickelt wurden. Weil alles fängt mit Konsonantenschriften an. Die Vokale werden überhaupt nicht geschrieben zunächst einmal. Und auch so wie wir es hier haben, im ursprünglichen Hebräischen, diese ganzen Punktierungen, die Punkterl und Stricherl, die es da darunter gibt, die gab es ja ursprünglich nicht. Kam erst viel später, weil als nämlich, also dann in der Zeit nach der Diaspora, als wir in die Welt verstreut wurden, als das dann in dem Sinn nicht mehr eine wirklich lebende Sprache war, dann entstand natürlich eine Unsicherheit in der Vokalisierung, weil die Vokale nicht dastehen. Und auch wenn ich jetzt irgendwo so was lese ohne Punkt, dann weiß ich nicht, wie das vokalisiert gehört, wenn ich das Wort nicht kenne. Weil das ergibt sich dann für den Hebräer, wenn er gute Sprache und fließend kann, aus dem Zusammenhang einfach, dann weiß er, wie er das vokalisieren muss. Beim Lesen sozusagen. Das ergibt sich aus dem Zusammenhang, weil, weiß ich nicht, wenn es um Ziegelsteine geht, wird er nicht einen Regenwurm lesen sozusagen. Das
muss man schon vorher wissen.
ja, in gewisser Weise ja.
Das ist ja oft so.
Das, schon, ja. Aber eben die europäischen Sprachen sind eben namentlich auch durch den Einfluss des Lateinischen sehr intellektualisiert und da fallen die Bilder raus und da hat man auch plötzlich kein Problem mehr, die Bilder, die Worte zu verschieben, für was anderes zu gebrauchen. Und
die skandinavischen Sprachen, und das fängt schon in den Niederlanden
ja.
an, die sind viel bildreicher.
Ja.
Das ist eine so lebendige
Ja,
Sprache.
ja, ja, ja,
Und
ja.
meistens sind da Worte drin aus der Seefahrt und die
Die, richtig,
Leben.
ja, richtig, ja, absolut, absolut. Nein, also es ist hauptsächlich durch den Einfluss des Lateinischen. Das Lateinische ist wirklich so, das zerstört die Bilder einfach geradezu. Das ist total kopfig, ja. Total, ja, absolut. Absolut, ich meine, sicher, ich meine, dadurch ist es ein wunderbares Erziehungsmittel zur Logik und so weiter, alles klar. Aber die Imaginationen fliegen raus und das war natürlich auch die Schwierigkeit oder in der Scholastik. Also man schreibt in Latein natürlich und man fasst die Dinge in die Logik und man schöpft aber noch, zum Beispiel Thomas Aquin, trotzdem noch aus einem lebendigen Denken irgendwo. Aber die Imaginationen als solche sind nicht mehr da. Also er merkt nur die Beweglichkeit der Begriffe, aber die Bilder sind weg. Erst ganz am Lebensende hat er dann irgend so eine große Vision, wo er dann sagt, das war alles trockener Stroh, was ich bisher geschrieben habe. Ja. Also, aber es war ihm auch seine Aufgabe, das jetzt bis wirklich in den klaren Gedanken zu gießen.
Schon interessant, gell? Der Aristoteles, der hat eine ähnliche Aufgabe.
Er hat eine ähnliche Aufgabe, ja, ja.
Finde ich ja jetzt so spannend.
Ja, ja.
Er hat die Aufgabe, die Argumentäen zu schließen.
Ja, absolut, weil der Platon hat es eigentlich noch, so den letzten Rest zumindest, und der Aristoteles weiß, dass das gegeben hat, und aber er muss es jetzt in klare Gedanken fassen. Also selig sind die, die nicht schauen, sozusagen.
Also geht die Linie eigentlich vom Aristoteles bis zu dem, was der Thomas von Aquin
ja, ja, geschrieben hat? Ja, ja, absolut.
Und die Wende ist dann an seinem Lebensende, gell?
Ja, da kommt die große Wende, richtig. Da kommt die große Wende, und alles im Grunde, was danach, namentlich in der Theologie passiert ist, wird dann immer abstrakter, und das ist nur mehr tote Logik. Das wird immer mehr formale Logik. Das heißt, die hat keinen geistigen Inhalt mehr. Der ist draußen. Und da ist natürlich jedes Bild weg, und daher kommen dann auch die Sprachtheorien, die sagen, die Zeichen da, das ist was völlig Willkürliches. Das ist so, spätestens ab Ferdinand de Saussure ist das ganz klar, dass das alles willkürlich ist. Ferdinand de Saussure, das war im 19. Jahrhundert Sprachforscher. Und da seitdem ist also die Lehre da, dass das alles im Grunde willkürlich vereinbarte Zeichen sind. Nichts anderes. Und das ist heute ins Extrem getrieben, halt dann in der formalen Logik und so weiter. Es gibt ja selbst Computersprachen oder so. Das sind auch völlig künstlich entwickelt, und die Bedeutung besteht darin, dass das ein Befehl ist, der eine bestimmte Reaktion dann auslöst im Computer sozusagen. Und die ist eindeutig festgelegt, der kann auch nichts anderes als diese eine Sache auslösen. Wäre beim Computer wahrscheinlich auch nicht gut, wenn er jedes Mal was anderes macht. Obwohl ich manchmal schon das Gefühl habe, aber bitte.
Hast du einen Spezialcomputer?
Nein, das macht jeder. Jeder hat seine Eigenheiten. Dass er nicht immer das tut, was er soll. Liegt aber natürlich nur an der arimanischen Zauberei, weil es halt einfach so eine Fülle ist und in Wald da so viele Prozesse ablaufen, und da ist immer irgendwo was anderes mit dem Spiel, und das kann dann zu unerwarteten Reaktionen auch führen.
Das geht ja auch in einem hohen Tempo.
Ja, ja, das geht in einem riesigen Tempo, also das ist ein wirklich arimanisches Zauberding halt. Aber ich meine, es ist daher gut für uns, also daran zu lernen, was gerade unser Denken nicht ist. Weil genau alles das, was diese Dinge gut können und immer besser können werden, das hat alles mit dem wirklichen Denken, das aus dem Geistigen kommt, nichts zu tun. Sondern da habe ich eben wirklich nur diese formalen Operationen im Grunde. Das ist also vollkommen geistentleert. Und das kriegt seine Bedeutung dadurch, dass es sich auf irgendwelche bestimmte mechanische, elektronische Reaktionen bezieht, das auslöst. Und die werden vollkommen von uns festgelegt, per Definition, sozusagen. Und damit habe ich da etwas, was aber den Effekt einer Scheingeistigkeit erzeigt in Wahrheit, nicht wahr? Weil je komplexer die ganzen Dinge sind, desto erstaunlicher ist es, was das Ding alles kann. Und sogar glaubt man dann, dass der denkt wirklich, weil wenn es komplex genug ist, und das geht ja schon mit ganz simplen Mitteln, ich meine, da war schon von, weiß ich nicht, wann war das, in die 70er, 80er Jahre, der Joseph Weizenbaum hat dieses berühmte Programm ELISA entwickelt. Das ist nichts anderes als ein Programm, das antwortet dir. Also du tippst irgendwas ein und das antwortet dir. Das hat einen ganz simplen Algorithmus, also ein ganz simples Schema, wie es die Worte umdreht, dass es halt irgendwie einen Satz erzeugt, der irgendwie passt drauf. Der sagt, ja, ja, das geht.
ELISA
heißt das. Ja, noch ELISA Doolittle, also von der Big Mario.
Das war ein Kinderprogramm, glaube ich sogar, also für die Kinder, ein Kindercomputer.
Ja, auch, ja, ja, das ist dann vielfach verwendet worden. Und er wollte damit eigentlich beweisen, dass dass das einfach ein Schmarrn ist, also dass da nichts Menschliches dahinter steckt. Und was ist herausgekommen? Die Leute haben, weil er hat damit so eine Art Psychiaterprogramm Dinge, also du stellst dem Fragen und der antwortet dir und stellt dir Fragen und so weiter, und die Leute haben den auch gewandt, mehr oder minder den Computer, und da haben ihre Sorgen ausgeschüttet und sind dann relativ befriedigt weggegangen. Weil, ja, im Grunde, was macht er? Er hat ihnen ihr eigenes Seelenleben zurückgeworfen. Nichts anderes macht er. Es ist ein Spiegel, der ihnen eigentlich nur in ein bisschen verdrehter Form ihr eigenes wieder zurückwirft. Und mit dem waren sie glücklich und haben geschworen, da ist kein Computer da, und da sitzt am anderen Ende, sitzt der Psychiater, sicher, ganz sicher. Und das war wirklich ganz simpel gestrickt. Also.
Sag Wolfgang Eliza, hat das zu tun mit dem griechischen Wort Eliza?
Er kommt auf das aus der Geschichte da von Pygmalion, also die My Fair Lady, Eliza Doolittle.
Ach so.
Dadurch ist er drauf gekommen. Aber wo jetzt der Name Eliza herkommt, Elysium, vielleicht hat es was damit zu tun, aber ich weiß es ehrlich gestanden, ich müsste nachschauen. Ja, also, aber das sind natürlich alles Entwicklungen auch, die uns dorthin bringen, das reine Denken zu entwickeln. Und jetzt das, was zum Beispiel die Hebräer hier anhand der Sprache hatten, im reinen Denken zu entwickeln. Das heißt, zu einem reinen Denken zu kommen, das wieder imaginativ wird. Weil da ist der Anfang, weil dieses reine Denken ist ja eigentlich kein abstraktes Denken mehr, sondern es wird eigentlich ein Denken in Bildern. Und das heißt, dann komme ich auf der Ebene in die Imaginationen hinein. Und ohne Unterstützung der Sprache dann, in Wahrheit. Und also das ist auch die Aufgabe unserer Zeit, also es im reinen Denken letztlich zu erfassen. Und daher haben diese Dinge, die scheinbar also als Zerstörung und so weiter nur aussehen, auch schon kulturell gesehen ihren Sinn. Also das offensichtlich musste gerade durch das Lateinische das ausradiert werden. Und das hat ja auch vorbereitet dann letztlich das materialistische Zeitalter. Weil das naturwissenschaftliche Denken ist letztlich aus dem scholastischen Denken herausgeboren. Und nur verliert man sehr bald dann zumindest ein Teil der Leute, die das machen, den Zugang zum Geistigen, selbst in Form des Glaubens. Sondern sie sagen, ich spüre das eigentlich alles nicht mehr, ich glaube das nicht, was die Bibel erzählt. Das geht so langsam. Aber es geht die Empfindung verloren. Und im Grunde, es waren die ehrlicher als viele Theologen, die dann zwar viel von Gott reden, aber auch nichts mitkriegen in Wahrheit, sondern nur verwalten das Erbe und darüber spekulieren, wie könnte jetzt der Satz in der Bibel gemeint sein. Und dann wird zitiert, die ganze Litanei an Kirchenlehrern, die es in der Zwischenzeit gegeben hat, und das ist eine ganze Menge. Also da kann man Bände vollschreiben, was wer wo wie gesagt hat und warum jetzt genau das Richtige sein soll. Und der andere sagt genau das Gegenteil davon.
Das ist erst richtig gefitzelt, gell?
Ja, also das ist...
Das Latein ja nach Nobel dagegen.
Ja. Ja, das ist, weil da, das ist dann wirklich, da macht sich der Verstand selbstständig. Und ich meine, dazu kommt natürlich auch, dass es dann kirchenpolitische Interessen hat und Machtinteressen hat. Und das ist im Grunde ein Art juristisches Denken, mit dem man auch sich in Position bringt, in Wahrheit. Also das steckt auch dahinter, aber da steckt dann überhaupt nichts Geistiges mehr dahinter. Das ist eben der Unterschied, und da war wirklich so ziemlich der Thomas von Aquin der Letzte, der das noch wirklich irgendwo erleben konnte, dass das aus dem Geistigen kommt, das Denken zumindest, auch wenn er es erst bereits gefassten Gedanken erleben kann, aber er spürt, dass das wo hereinkommt. Und er spürt vor allem, dass er es auch aus den Dingen sozusagen der Welt herausheben kann irgendwo. Also wenn ich die, also gerade dort holt er es eigentlich zum großen Teil heraus. Das ist auch wie der Aristoteles, der dann, wenn beim Plato die Ideen sozusagen im Grunde über der Welt noch schweben, irgendwo sind sie beim Aristoteles in den Dingen selbst. Und ähnlich sieht es der Thomas von Aquin. Und er sieht es aber deswegen so, weil er es auch wirklich durch den geistigen Prozess in reiner Form herausholen kann. Und was dann schon später im Grunde nicht mehr der Fall ist, sondern hat man zwar eine ganze Menge Begriffe und mit diesem Sammelsurium an Begriffen operiert man eben und die stülpt man dann über alles Mögliche drüber. Das ist schon wieder ganz was anderes. Weil da erlebe ich sie nicht an den Dingen selbst, sondern ich stülpe halt die Begriffe, die mir geläufig sind, drüber, über die Sachen.
Was der Verstand kombiniert.
Ja. Weil der Verstand kombiniert, ja, ja. Und das hat sich dann fortgesetzt in die Naturwissenschaft hinein. Nur man hat natürlich schon am Anfang waren auch noch Einzelne, die jetzt aus der sinnlichen Beobachtung gewisse Begriffe herausgeholt haben. Und vor allem mathematische Begriffe herausgeholt haben, weil der Weg der Naturwissenschaften ging dann vor allem über die Mathematik sehr bald.
Da geht es ja eigentlich um die Gesetzmäßigkeiten.
Genau. Und die hebt man zunächst einmal heraus und die genialen Forscher waren immer die wirklich diese mathematischen Zusammenhänge geschaut haben in den Dingen. Nur dann wird es etablierte Wissenschaft, dann steht der mathematische Apparat zur Verfügung und dann fängt man an, weil man ihn hat, ihn auf alles Mögliche anzuwenden. Und dann stimmt es nicht mehr so ganz, weil dieselben Formeln, die fürs Mineralreich passen, aufs Lebendige anwende, dann verkürze ich das, dann reduziere ich es zum Mineralischen. Da müsste ich andere Gedankenformen entwickeln. Und ich meine, was nicht einmal sagt, dass es nicht auch teilweise mathematische sein können, weil es gibt mathematische Gesetzmäßigkeiten, die sich wunderbar in den Formen, in den Lebensformen ausdrücken. Und da ist eigentlich viel mittlerweile entdeckt worden. Also gerade an solchen mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Wir denken an die fraktalen Formen und solche Sachen. Also Fraktale sind so wunderbare Gebilde, die, ist es Linie, ist es Fläche, man kann es nicht genau sagen, es ist eine Linie, die immer wieder geht und fast eine Fläche wird, aber und die noch dazu dasselbe Muster auf vielen Ebenen wiederholt, im Großen, im Kleinen ist es, also man nennt es selbstähnlich, das sind genau so Phänomene, die man im Bereich des Lebendigen findet, das sind Formen. Und die kann man wunderbar mathematisch beschreiben und das sind wunderschöne geometrische Zeichnungen, die man machen kann, die aber lebendig sind irgendwie, die nicht starr sind. Weil die gehen auch aus einem unendlichen Prozess eigentlich hervor. Weil das sozusagen Zeichen, das ist nie fertig. Im Grunde. Man merkt nur, je mehr ich das zeichne, umso mehr wird die Linie jetzt zur Fläche, weil sie das immer mehr füllt, die Fläche, aber fertig wäre sie erst, wenn ich unendlich viele Schritte mache. Also es ist ein Prozess, der immer weitergeht und das lebt. Wenn ich da jetzt noch dazu nehmen würde, einen Auflösungsprozess, wie es im Leben ist, dass ich immer Aufbau und Abbau habe, die zusammenwirken, dann komme ich da schon durchaus an mathematische Beschreibungen von lebendigen Formen heran. Also es ist nicht alles schlecht, was da gemacht wird.
Und so haben Sie auch die Musik erschlossen.
Ja, ja, ja.
Den Zusammenhang zwischen Mathematik und Musik.
Ja, absolut, absolut. Also da sind interessante Dinge drinnen. Also der Fehler entsteht halt dann nur bei den, wie soll ich sagen, schwächeren Geistern, die halt fertige Modelle dann auf Gebiete übertragen, wo es im Grunde nicht mehr passt. Und mit Gewalt das dort aufdrücken. Es ist halt verführerisch, weil ich habe da ein fertiges Werkzeug einfach. Und das ist natürlich verständlich, dass man versucht jetzt auszuprobieren, wo funktioniert das überall. Und es funktioniert ja zumindest bis zu dem Grad, dass ich gewisse tote Vorgänge, die aber auch im Lebendigen stattfinden, weil immer ein Absterben auch drinnen ist, dass ich die erfassen kann. Und dann glaubt man halt, das ist alles. Das nimmt man halt dann fürs Ganze. Da fängt es dann an, problematisch zu werden. Aber bis dorthin ist es richtig sozusagen. Aber das ist alles aus dem theologischen Denken des Mittelalters, also namentlich aus der Scholastik herausgekommen. Und genau in dem Moment, wie dort das Geistige nicht mehr drin war. Aber man holt sich dann eben doch einzelne begabte Geister jetzt wirklich aus der Naturbeobachtung. Weil die Scholastik entsteht ganz aus der Beschäftigung mit der biblischen Überlieferung letztlich. Also Altes Testament, Neues Testament, also mit der Interpretation der Schrift. Die schauen überhaupt im Grunde nicht in die Natur.
Und diese Göttin Natura, die spielt doch da so eine
große Rolle. Naja, die spielt eine große Rolle eben vorher bei der Schule von Chartres.
Oh ja, genau.
Das ist also, man kann das in gewisser Weise zur Frühscholastik rechnen, hat aber einen anderen Charakter, weil das sind erstens eben die Platoniker und die haben eben noch diese Ideenschau in einer gewissen Weise, und aber eben typisch auf diese platonische Weise losgelöst von den äußeren Erscheinungen. Beim Aristoteles ist es viel stärker, dass er eben an den sinnlichen Erscheinungen die Ideen erkennt und damit bereitet aber Gottes dann vor, was die Naturwissenschaftler weitermachen. Halt unter Auslassung der Ideen über Gott und die Engel und so weiter, aber sie sind zumindest dann fähig, die Ideen, die sich rein auf das Naturgesetzliche, also auf die unterste Ebene beziehen. Da sind zumindest die begabten Physiker und Forscher befähigt, das noch herauszuholen. Das ist total spannend. Und es hat sich viel also von dem Geist natürlich auch erhalten bezüglich dieser ganzen, sage ich mal, Machtspielchen, die es da gibt, weil die gibt es im Wissenschaftsbetrieb genauso. Ganz genauso. Das ist genauso wie in der Theologie im Mittelalter, wo die Leute miteinander streiten, und das sind oft sehr persönliche Motive. Ja, klar. Ich meine, nicht immer böswillig, das kann man nicht sagen. Es ist auch oft einfach wirklich, er hat halt eine bestimmte Perspektive und ist von der ganz überzeugt, und der will eine Geltung verschaffen. Und wenn er brillant genug ist, dann kann ihn der andere nicht widerlegen. Mit dem Intellekt. Und das sind halt dann die Richtungen, die sie durchsetzen. Und genau dasselbe passiert aber heute in den Naturwissenschaften. Weil man muss auch nicht glauben, dass alles, was jetzt etablierte Wissenschaft ist, dass das die einzig mögliche Art ist, wie man die Dinge anschauen kann. Das ist auch eine Geschichte derer, die sie durchgesetzt haben im Grunde.
Du, da gab es im Mittelalter diese, ich weiß nicht den Ausdruck dafür.
Ja.
Da gibt es die Synthese, die Antithese, nein, da gibt es die These.
These,
die
Antithese.
Das Ganze hat einen Namen, wie heißt denn das?
Die Dialektik, ja, das ist die dialektische Methode, ja. Die hat dann Hegel ja also besonders stark herausgebracht. Er hat aber im Grunde auch seine Grundlage in der Scholastik, wenn man es genau nimmt. Weil was ist die scholastische Methode? Das ist sic et non, ja oder nein. Also das heißt, es wird eine Frage gestellt, dann wird einmal aufgelistet, welche die dem Ganzen zustimmen. Die ganzen Kirchenväter und so weiter. Auf der anderen Seite werden die aufgelistet, die dagegen sind. Und zum Schluss wird die Conclusio gezogen, ich aber sage. Und also er wägt es eigentlich ab gegeneinander und trifft dann die Entscheidung, also wer recht hat im Grunde. Und das wird immer wieder neu, kommt der Prozess in Gang. Also das heißt, das ist dann im Grunde die Synthese. in einer gewissen Weise. Wobei da aber noch eher es so ist, dass halt der Ausschlag mehr nach einer Richtung ist, während es beim Hegel dann wirklich so ist, dass beide Pole, wie er so schön sagt, im dreifachen Sinn aufgehoben sind, in der Synthese. Aufgehoben in dem Sinn, dass sie in ihrer eigenständigen Geltung aufhören. Also es ist weder das richtig noch das. Aufgehoben, aber auch indem sie in der Synthese bewahrt werden. Also und drittens hinaufgehoben werden, immer auf eine höhere Ebene. Also das ist ein sehr beweglicher Denkprozess, der dadurch entsteht. Ich meine, hochabstrakt, Hegel ist natürlich hochabstrakt im Grunde der Zeugen. Das ist nichts Imaginatives oder so, überhaupt nicht. Aber es ist fast eine Blüte dieses beweglich abstrakten Denkens. Und das eben auch, nämlich im Gegensatz zu unserem durchschnittlichen heutigen abstrakten Denken, eben mit den Gegensätzen, mit den Widersprüchen umgehen kann. Das schafft er und gerade dadurch baut er eigentlich immer was Höheres. Mhm. Also weil so in der herkömmlichen Logik ist ja ja oder nein, entweder so oder so. Das heißt, da gibt es immer einen endgültigen Punkt, wo es aus ist und da geht es dann immer weiter. Und im Grunde dieser dialektische Prozess, der bleibt immer irgendwie in Bewegung. Aber ist natürlich auch lang noch nicht dieses reine Denken, das dann zur Imagination werden kann. Also da steht einer vollkommen davor. Das ist eher noch bei Schelling oder bei Fichte oder so, da kommt es schon dorthin. Es ist auch relativ hochabstrakt, also da sind die alle sehr schwer zu lesen in Wahrheit für den heutigen Menschen. Aber trotzdem, da kommt das Bildhafte dann noch viel stärker durch, aber beim Hegel eigentlich überhaupt nicht. Also der versucht es wirklich ganz, ganz formal zu machen. Aber trotzdem beweglich. Ist auch eine Kunst. Ist auch eine Kunst, ja, ist auch eine Kunst. Also, absolut. Ja, also dort müssen wir hinkommen, zu diesem wieder imaginativen Denken, sage ich einmal, also sprich bildhaften Denken, in das dann letztlich wirkliche Imaginationen hineinkommen. Weil die Imagination entsteht ja so, dass ich zuerst einmal mir beginne, selber Bilder aufzubauen dazu, von denen ich ausgehe, sozusagen als Ansatz der Meditation, und dann beginnt sich aber das Bild zu verändern. Das heißt, da kommt dann eigentlich wirklich erst der geistige Inhalt herein. Das Im stärksten Fall muss ich sogar schauen, dass ich wirklich die selbst geschaffenen Bilder eben vollkommen unterdrücke und dann schaue, was passiert. Das ist wahnsinnig schwer, weil wenn ich es mir immer bildhafter aufgebaut habe und das dauert eine Zeit, bis man damit so ganz vertraut ist, dass das stark genug wird, dann haftet das auch sehr stark. Also da ist eine große Kraft dazu notwendig, eigentlich das jetzt wieder aus dem Bewusstsein wegzulöschen und dadurch Platz zu machen, dass die eigentliche Imagination hereinkommt. Und in dem Fall, wenn es einem so gelingt, kommt dann auch schon eine gewisse Inspiration hinein. Das heißt, es kommt auch mit ein Verständnis für die Zusammenhänge. Also es sind nicht einfach Bilder, die nebeneinander stehen, sondern sie beginnen eben wie eine Schrift etwas auszusagen. Also sie erklären sich irgendwie selber. Weil wenn ich irgendein symbolisches Bild oder irgendeine Imagination hernehme und die rein als Imagination schildere, ist nicht gleich gesagt, dass ich weiß, was das bedeutet. Die ganzen Mythologien sind voll von solchen Imaginationen, aber wenn man es aufs Erste liest, weiß man nicht unbedingt gleich, was sie bedeutet. Also ja, wenn man dann natürlich Vorkenntnisse oder was mitbringt, dann schon, aber zunächst einmal ist es ein Bild, das vielleicht spannend und interessant ist, aber das viele Deutungen zulässt und oft missgedeutet wird. Weil wenn man oft liest, was alles hinein oder heraus interpretiert wird, ist es oft sehr willkürlich. Weil meistens wird es dann so gedeutet, dass man irgendwelche Dinge, die man jetzt aus der Erfahrungswelt kennt, dann dort hinein interpretiert im Grunde. Und da liegt man dann also ziemlich falsch in der Regel. Also das heißt, das Bild ganz stark aufbauen, wirklich es ganz stark erleben, aber dann wieder wegschaffen. Und trotzdem aber ganz wach bleiben dabei. Dann kommt es in neuer Form herein, aber sozusagen mit der Erklärung. Also es spricht sich aus. Die Dinge erzählen einem dann sozusagen, was sie sind und was sie bedeuten. Hat trotzdem immer noch einen gewissen kulturspezifischen Charakter. Also das sieht man auch, wenn man braucht sich nur die Mythologien anschauen, die verschiedenen, wo vielfach noch recht reine Imaginationen drinnen sind. Sie haben trotzdem einen gewissen Anklang eben an die Kulturwelt, aus der sie entstanden sind, und müssen sie auch haben, weil das Bild sonst gar nicht verständlich wäre. Ich meine, die biblischen Bilder oder so sind für einen Inder der damaligen Zeit im Grunde sagen ihm nicht viel. Und umgekehrt. Ich meine, wenn es ein wirklich Eingeweihter ist, natürlich schon, dann kommt er heran, aber so dem durchschnittlichen Ding ist es doch so, dass die biblischen Bilder haben halt unseren Leuten was erzählt oder den Juden zunächst erzählt, und die konnten damit, auch wenn sie selber nicht Eingeweihte waren, was anfangen. Und bei den Indern halt, die mit ihren mythologischen Bildern, die ja unheimlich reich, unheimlich lebendig und bunt sind, das ist ja Fülle, da ist ja das alles zumindest auf den ersten Blick ganz dünn. Also was, ich meine, im indischen Schöpfungsgeschichte ist untertrieben, Schöpfungsgeschichten mit 100.000 Mythen rundherum, die teilweise dann sehr variieren wieder. Das hat so viele Aspekte, also man kann gar nicht eine Schöpfungsgeschichte wirklich fassen, sondern das ist eine Folge von was Gott, wie viele Szenen, wo man aber gar nicht weiß, wie die, in welcher Reihenfolge, das passiert alles gleichzeitig irgendwo. Und das sind unheimlich schöne Bilder, aber man ist fast erschlagen da. Also gerade wir, wo wir eben auch die Aufgabe haben, es letztlich mit dem Verstand irgendwie zu fassen, da ist man überfordert einfach komplett. Weil erstens, man merkt sich das alles gar nicht, und zweitens, man kann es gar nicht in Begriffe fassen irgendwo. Also das fängt an zu verschwimmen. Und daher hat er dann, später entsteht ja auch in Indien durchaus auch Philosophie, entsteht ja überall zur gleichen Zeit im Grunde. Also so Beginn der griechisch-lateinischen Zeit, also es hat ein bisschen eine Anfangsphase, aber dann so ab dem 5. Jahrhundert vor Christus blüht es überall auf, von Griechenland, in Indien taucht es auf genauso, in China etwa um die Zeit fängt es an, überall beginnt man jetzt in Gedankenform die Dinge zu erfassen. Aber es ist trotzdem unterschiedlich. Das indische Denken ist anders. Wenn die Vedanta und so weiter Philosophie entsteht, Sankhya Philosophie, weiß Gott, was da alles gibt, die verschiedenen philosophischen Schulen, das Denken bleibt viel mehr im Imaginativen drinnen. Es bringt es also nicht zu so festen, klaren Ja-Nein-Begriffen, logischen Begriffen, wie es also bei den Griechen dann passiert, letztlich dann also vor allem durch Aristoteles. Es bleibt immer im lebendig-beweglichen irgendwo und ist trotzdem aber Gedankenelement. Aber es bleibt dort immer lebendiges Gedankenelement, und das Hebräische ist so eine merkwürdige Mittelstufe dazwischen. Das hat stark schon einerseits die gedankliche Prägung, aber es hat auch noch das Imaginative drinnen. Und das ist so total im Gleichgewicht. Also beim Sanskrit ist das Imaginative im Übergewicht irgendwo. Und im Latein ist praktisch nur das Begriffliche, also das Abstrakte. Da ist die Imagination praktisch weg. Im Griechischen ist sie noch bis zu einem gewissen Grad drinnen. Also das Griechische ist noch viel imaginativer als das Lateinische dann. Aber trotzdem schafft es der Aristoteles auch mit der griechischen Sprache, es jetzt herunterzubringen. Und aber die es wirklich aufgegriffen haben, waren dann vor allem die Lateiner im Grunde, also die Römer. Und durch die Römer dann die Kirche, weil die Kirche als Institution und als Lehranstalt auch ist die Fortsetzung eigentlich des Römischen. Es ist ja im Grunde auch, dass es Staatskirche wurde oder so, und der Konstantin oder was, hat einen sehr stark politischen Aspekt. Weil einfach das Christentum mit seiner klaren Ordnung irgendwo, also da gibt es eben den obersten Gott oder von mir aus die Trinität oder so, nicht diese Vielzahl der Götter, wo sich jeder auf irgendwas beruft, sondern das wurde mit der Zeit dann einfach die mächtigste geistige Form. Also aber die hat sich mit der politischen Macht eben verbündet oder umgekehrt, die politische Macht hat sich da dran gehängt und dadurch wurde es Staatskirche. Und hat eigentlich also dann dazu beigetragen, ein einheitliches Prinzip durch das ganze Reich durchzutragen. Und genau zu dem Zeitpunkt beginnt im Grunde in Wahrheit die Theologie so richtig. Und das heißt, da hat man immer diese Machtspiele, diese Machtaspekte im Hintergrund. Das sind Entscheidungen, die immer eine Rolle spielen dabei. Also Ostkirche, dann gegen Westkirche später und diese ganzen Dinge, sehr diffizil. Aber da geht es darum, um Machtinteressen auch. Wie gesagt, durchaus nicht immer nur bösartig, sondern auch aus dem Bewusstsein, dass man einen bestimmten geistigen Impuls durchsetzen will. Weil man fest daran glaubt, dass das der Richtige ist.
Und es muss jetzt was repräsentiert werden, gell?
Ja.
Das finde ich so kennzeichnend. Für das Institutionsartige.
Ja. Natürlich. Und das kriegt dann alle möglichen Formen auch, durch die das immer mehr auf einen Protest kommen wird. Also eben gerade auch diese Machtentscheidungen. Es wird aber trotzdem dadurch auch was unheimlich Konservatives, weil man natürlich versucht, jetzt diese Dinge unverrückbar zu machen, weil man möchte natürlich nicht, dass ein Wert das wieder zum Einsturz bringt. Also wird das sehr einzementiert und das macht es aber immer schwerer, dann irgendwo noch eine Änderung hineinzubringen oder irgendwas weiterzuentwickeln. Und weiß ich nicht, also so viele dogmatische Entscheidungen, die dann in der neueren Zeit erst getroffen wurden, die haben einen jahrhundertelangen Entwicklungsprozess durch, bis es in der Kirche möglich war, das durchzusetzen sozusagen und wirklich so zu formulieren, dass es jetzt für alle Ewigkeit Gültigkeit hat. Weil es ist dann praktisch nicht mehr aufhebbar. Oder nur so schwierig, also dass das auch wieder Jahrhunderte dauern würde, dass man das, also so starr ist das Ganze geworden. Und so geht es aber mit der Logik, weil es muss ganz juristisch, logisch argumentiert werden sozusagen. Alles andere wird nicht akzeptiert. Also es muss gelingen, das wirklich von A bis Z durchzuargumentieren. Und das muss schlüssig sein. Und da kommen natürlich 10 gegen 8 Advokaten, die sagen, nein, da ist die Begründung aber nicht ausreichend. Also es ist im Grund, steht da die geistige Welt vor Gericht und über die wird verhandelt. Aber es musste auch kommen und von dem ist natürlich unser Rechtssystem ist dann der äußere Schatten davon noch. Da wird es dann noch äußerlicher, eine Spur. Ja, aber wir sind halt jetzt in einem Zeitalter, wo wir über das wirklich drüber müssten. Langsam. Also das heißt, wir haben die Problematik, dass viel zu viel von diesem namentlich der lateinischen Art zu denken, zum Beispiel in unserer Gesetzgebung drinnen ist, in den Religionen, in der Theologie sowieso. Ich meine, das verhindert, dass da irgendein was Geistiges drinnen entwickelt werden kann. Und man muss, und ich meine das jetzt gar nicht böse oder irgendwie, man muss sagen, dass aber wirklich diese Institutionen, eben wie zum Beispiel die Kirche, durchaus die Aufgabe hatten, das einmal ganz auf den Nullpunkt herunterzuführen und alles Geistige draußen zu haben. Also ganz klar mit dem natürlich eben zu machen, wenn was Geistiges, und dann ist es der reine Glaube. Und zwar Glaube, aber jetzt im wie man es im heutigen Sinn versteht, eben etwas, wo ich nichts davon weiß eigentlich und keinen individuellen Zugang dazu habe, sondern vollkommen auf die Gnade angewiesen bin, dass mich das erlösen wird oder vielleicht auch einmal erleuchten wird, aber ich kann eigentlich nichts dazu tun. Das heißt, das ist, führt den Menschen hin auf den Punkt, durch den wir letztlich aber alle durchgehen müssen, wo wir eben, wie wir es eh oft besprochen haben, wirklich ganz auf der Erde steht und das Geistige ist zu. Und dann gibt es jetzt nur die einen Menschen, die sagen, na, das gibt es eh nicht, und die anderen sozusagen noch aus der Erinnerung sagen, ja, aber da gab es doch was. Ich sehe es zwar nicht, aber da gab es was. Und also die noch ein Bewusstsein haben, dass da etwas gewesen ist oder vielleicht noch ist. Und aus dem heraus dann vielleicht im nächsten Schritt wieder den Mut aufbringen, selber aus der eigenen, jetzt individuellen Freiheit heraus einen Zugang zu suchen. Das ist der Schritt, den wir mit der Anthroposophie versuchen. Aber da ist dieses Durchgehen durch den Nullpunkt notwendig und an dem haben gewaltig die Kirchen mitgearbeitet. Das ist wahrscheinlich ihre Aufgabe gewesen auch.
Und diesen Engpass.
Ganz genau. Mhm. Und es hat dann natürlich, es gibt eine zweite Linie, die ja interessanterweise auch aus dem Religiösen herauskommt, nämlich diese arabistische Linie. Also der ja dann namentlich ganz stark in die Naturwissenschaften auch eingeflossen ist, aber auch schon geprägt hat natürlich die mittelalterliche Scholastik, weil die entstand eigentlich in der Auseinandersetzung mit den islamischen Denkern, die bereits den Aristoteles sehr genau studiert hatten, die Logik also hatten und die mittelalterlichen Mönche noch nicht hatten zunächst einmal. Sondern die haben eine ganz starke Gläubigkeit aus dem Herzen gehabt, die nicht zu verwechseln ist mit dem, was ich jetzt gerade als Glaube geschildert habe, weil heute ist im Glaube, wird so aufgefasst, etwas, ich bin fest überzeugt von etwas, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe.
Es möge mich dann überkommen,
ja genau. Und im Mittelalter war es aber so, dass schon eben Erlebnisse und Erfahrungen da waren und dass man das, was man gewusst hat, auch geglaubt hat. Und das hat dem Ganzen die Substanz erst gegeben. Wir haben heute nämlich ein Wissen, an das wir in Wahrheit nicht glauben.
Von der Naturwissenschaft.
Man nimmt es hin als Formalität, man kann was ausrechnen, aber eigentlich, wenn eine bessere Idee kommt, kommt halt eine bessere und das war es dann eigentlich. Und geistigen Dingen gegenüber natürlich schon gar nicht. Also es müsste auch in diesem Sinn ein neuer Glaube kommen, das heißt nämlich, dass man mit der Mitte mitempfindet, das, was man als Wissen in verstandesmäßige Begriffe auch kleidet. Das hieße es, weil es wird sofort in den Naturwissenschaften was anderes, wenn ich mich mit dem, was ich beobachte, verbinde und es auch auf der Ebene erlebe. Dann kann ich einerseits den ganz klaren Gedanken haben, aber ich bin trotzdem mit dem ganzen Herzen auch dabei. Und dann kann ich durchaus verbinden, die einerseits nüchterne Distanz, die notwendig ist, um das Ding einmal in seiner Eigenart zu erfassen und nicht gleich meine ganze Beziehung hineinzuwurschteln in das, die auch wichtig ist und notwendig ist, aber das kann ich trennen davon. Und das ist auch notwendig. Aber dann als zweiten Schritt muss ich mich aber wieder als Mensch damit ganz verbinden können auch. Dann gehört die andere Seite dazu. Und dann, das ist eigentlich ein Glaubensakt wieder. Also Glaube ist ja eigentlich nichts anderes, als dass ich mich mit meiner ganzen Lebendigkeit damit verbinde, mit meinem ganzen Seelischen verbinde. Der Astralleib ist der Glaubensleib eigentlich. Mit dem muss ich mich verbinden, weil die abstrakten Begriffe sind geistig, selbst wenn sie so ganz abstrakt sind oder sogar dann ganz besonders. Sie sind etwas total Geistiges, aber sie sind seelenlos dann. Und ich muss die Seele dazugeben und die bringt der Glaubensleib sozusagen. Und das ist das Astralische, das kommt nur, es muss eben geläutert sein. Ich darf nicht meine persönliche Einschätzung, meine persönliche Sympathie oder Antipathie hineintragen. Dann verfälsche ich die Erkenntnis sozusagen. Sondern ich muss reine Herzenskräfte entwickeln, die mit der Sache mitleben wollen. Und nicht mit meiner persönlichen Sympathie oder Antipathie, sondern, und das ist schwer, das ist nicht so einfach. Das ist schon gar nicht einfach, wenn es um andere Menschen geht oder so. Meistens beurteilt man es nach Sympathie und Antipathie. Und also wir können es dann sehr gut rationalisieren, warum natürlich der man sympathisch ist, auch der Bessere und Weisere und Gescheitere und so weiter ist. Das funktioniert ja immer sehr gut, aber man müsste es eigentlich auch schaffen mit den Menschen, die man vielleicht total unsympathisch sind, die vielleicht auch wirklich was angestellt haben oder sonst was, also Verwerfliches getan haben, und trotzdem muss ich ihn als Mensch, als Individualität sehen und in seiner Eigenart mit allen Plus und Minus, die er hat, erkennen. Das wäre oder wird der Weg sein, also für neue soziale Gemeinschaften. Also es wird schon kommen, es ist immer nur die Frage, in welchem Maße es gelingt, aber es wird kommen, dass man von Individuum zu Individuum, von Ich zu Ich den anderen erkennt, und dann eben muss man verbinden dieses Glaubensprinzip auch an den anderen Glauben als Mensch und dann sogar das Liebesprinzip, dann das liegt im Ätherleib eigentlich drinnen. Das heißt, ich verbinde mich bis in die Ätherkräfte mit dem anderen. Weil dann entsteht erst eine soziale Gemeinschaft. Also die soziale Gemeinschaft, die lebt im Ätherischen dann. Da reicht dann nicht, dass das, ja, der ist mir eh sympathisch und der ist mir auch sympathisch, und dann sieht man sich halt irgendwie, nein, das muss irgendwie, wie soll ich sagen, im übertragenen Sinn eine Lebensgemeinschaft werden. Und das heißt, da lebt das Ätherische drinnen. Da entwickelt man gemeinsame, hoffentlich gute Gewohnheiten und solche Dinge und erzeugt dadurch in Wahrheit auch Lebenskräfte, die nicht nur der Gemeinschaft zugutekommen, sondern die auch darüber hinaus wirken. Also gute geistige Gemeinschaften sind Zentren von Lebenskraft, kann man sagen. Also das geht bis in so Sachen wie Gesundheit und dergleichen hinein. Das geht bis hinein in wohltuende Kräfte der Natur zu übergeben, was ganz wichtig ist, weil wir heute durch unsere Technik zwangsläufig also Naturzerstörung betreiben. Technik ist Naturzerstörung, das muss einem bewusst sein, es ist sogar bis zu einem gewissen Grad notwendig, weil es also im Entwicklungsprozess des ganzen Erdplaneten auch drinnen liegt. Es ist so wie bei uns im Nervensystem immer was zerstört wird, sonst könnten wir nicht bewusst werden. Also es ist das auch ein Prozess, der die Bewusstheit des Erdenwesens selber weiterentwickelt. Und Nur das Tempo ist halt rasant und die Frage ist, ob dann nicht zu früh das Ganze kaputt geht. An dem arbeiten wir halt sehr heftig. Das heißt, wir müssen ein Gegengewicht schaffen. Also wir sind im Moment zumindest sehr stark einseitig mit den Abbaukräften beschäftigt und üben die ganz stark aus. Also das auch bei uns im Einzelleben, eben weil wir so starke Kopfmenschen sind, weil das sind reine Abbauprozesse. Das abstrakte Denken ist für einen ganzen Organismus ein Abbauprozess. Also der den Organismus sklerotisiert, der wo es kein Wunder ist, dass die Demenzerscheinungen dergleichen vermehrt auftreten. Es ist übrigens scheinbar paradoxerweise auch eine Erklärung, mit einer Erklärung darüber, warum die Menschen heute im Durchschnitt zumindest älter werden als früher, weil der Lebensprozess nämlich herabgelähmt ist, herabgedämpft ist. Wenn das wuchert und Ding, dann ist es halt in kürzerer Zeit sozusagen die Lebensenergie verbraucht. Und für das Schicksal des Menschen ist das macht die absolut in Jahren gemessene Lebensspannen ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was darin an Entwicklungsprozessen passiert, das kann in einem kürzeren Leben genauso passieren. Heute machen wir das eigentlich in einem sehr stark gebremsten Tempo, obwohl wir äußerlich so hektisch sind alle und die Zeit viel schneller verläuft. Aber das Leben in uns fließt langsamer in Wahrheit. Und das ist mit einer der Gründe, warum heute durchschnittlich die Lebenserwartung höher ist. Natürlich, dass wir das ganze Werk reparieren können, nicht heilen, aber reparieren. Das spielt eine Rolle und natürlich die Versorgung mit den Nahrungsmitteln und so weiter, die zwar nicht gut sind, vielfach, aber zumindest bei uns im Westen in ausreichender Menge vorhanden, eh nur bei uns, also in vielen Bereichen der Welt ja nicht. Das heißt, die sogenannte westliche Welt ist heute ganz stark eben dieser Kopfpole im Grunde, der eben diese Zerstörungskräfte in die Erde schickt und viele andere, die noch auch in spirituellen Formen teilweise leben, Naturgeistigkeit vielleicht auch sogar noch, bilden natürlich einen gewissen Ausgleich dagegen, aber da ist auch schon wahnsinnig viel halt korrumpiert durch unseren Einfluss und in negative Bahnen geleitet. Das ist das Problem. Also das heißt, geistige Gemeinschaften bilden, die durchs Ätherische verbunden sind und dadurch Lebenskräfte ausstrahlen. Da sind wir wirklich bei unserem Gralsthema im Grunde, dass wir ja das letzte Mal angegangen sind, weil das verstärkt auch diese aufbauenden ätherischen Kräfte in uns. Also wir haben ja das beschrieben, im Grunde geht es also bei den Gralskräften darum, das sind die Kräfte, die das, was wir bei Tag durch unser Bewusstsein zerstören in unserem Organismus, die das in der Nacht wieder aufbauen. Das ist eigentlich das Erlebnis der Gralskräfte. Und zwar im Besonderen also so, dass dadurch namentlich mit den ätherisierten Blutkräften, die vom Herzen hochströmen, dass da der Christus mitwirkt. Das ist das, was dazukommt zu den Kräften, die wir ja auch schon kennengelernt haben und oft besprochen haben, diese Nachtkräfte, Laila, die wirken, also die hier in der Genesis eben Laila genannt werden und die im Grunde Asuras sind, also Urengel, die in der Finsternis wirksam sind, die also noch das Prinzip vom alten Saturn mitbringen, die das Physische vor allem regenerieren, bis ins Physische hinein. Und Die besondere Qualität der Gralskräfte entsteht aber eben natürlich jetzt, dass sich die Christuskräfte eben namentlich mit diesem ätherisierten Blut verbinden, das vom Herzen hochströmt und entgegenwirkt, also den, wie soll ich sagen, vom Egoismus durchzogenen Blutkräften. Das ist die andere Seite, die kommt. Das ist zum Beispiel die blutige Lanze, die den Gralskönig verwundet, der in seiner Gralsburg da oben liegt. Das ist die Gralsburg da oben. Das ist die feste Hülle, selbst der Gedanke gleitet ab, wie es der Goethe so schön bei der Burg von Faust sagt. Das ist nichts anderes als da. Und da drinnen liegt jetzt der blutende Patient, der die Gehirnrinde, ja vor allem ist es, die durchblutet ist. Das Innere ist ja nicht durchblutet, also die weißen Nervenfasern, also das, was das Innere des Gehirns ausmacht, das ist nicht durchblutet, sondern die äußere Rinde ist durchblutet. Das ist aber gerade die wir für unser Verstandesdenken, also für unser Bewusstestes verwenden. Und die bedarf der Heilung. Die bedarf der Heilung. Also das ist die Wunde, die ewig blutet, in Wahrheit. Und wenn diese Heilung nicht erfolgen würde, dann würde es eben immer mehr passieren, dass das Ding da oben in einer gewissen Weise erstirbt und zu einem Art wirklich Denkautomat wird. Das ist das, was die arimanischen Kräfte forcieren. Dann würde es ja wirklich, und wir sind auf dem Weg bis zu einem gewissen Grad, dass es eben kein wirkliches Denken mehr ist, sondern dass es im Grunde dann auch so eine Art Datenverarbeitung da oben ist. Immer noch genialer als die Computer, aber trotzdem, weil da die Genialität Arimans dann dahinter steckt. Das heißt, es sind dann einfach fest verdrahtete Gehirnstrukturen da, in denen Gedanken automatisch ablaufen. Und wo nicht mehr die ätherischen Kräfte eingreifen, um das umzustrukturieren und dadurch aber neue Begriffe zu bilden, neue geistige Impulse hereinzubringen. Sondern das arbeitet dann mit einem natürlich überreichen Satz von Begriffen, die immer wieder neu kombiniert werden und durchgespielt werden. Und daher ist eigentlich dieses Gralsthema nach wie vor hochaktuell. Weil für jeden von uns betrifft das. Und das betrifft aber die Menschheit insgesamt auch. Weil das Problem wäre ja, wenn wirklich also dieser Gehirnautomat sozusagen entsteht, dann kann das Ich nicht mehr herein. Dann kann das Ich nicht mehr eingreifen. Und dann bliebe das Ich in einem Schwebezustand, wo es einerseits nicht in die Verkörperung kann, aber auch nicht voll in die geistige Welt aufsteigen kann. Also es würde eigentlich das Ich in der Erdennähe festgehalten. Das ist das, was eigentlich beide Widersacherkräfte anstreben irgendwo. Weil das menschliche Ich ist halt so wertvoll, weil es den unmittelbaren Zugang zur Schöpfungsquelle doch hat. Den eben diese arimanischen oder auch die luziferischen Kräfte nicht haben. Und das menschliche Ich hat das. Also wenn man menschliche Iche in ihre Welt hineinziehen könnte, dann könnten sie da einen gewissen Zugang bekommen. Und dadurch ihr Widersacherreich entsprechend ausdehnen, durch neue schöpferische Einwirkungen. Und das Problem jetzt bei der Gralsgeschichte ist ja, wir haben einerseits den Amfortas, den Gralskönig, andererseits den Parsifal, die beide eine Seite des Problems auch darstellen oder symbolisieren, das damit verbunden ist. Beim Gralskönig also ist ganz deutlich, das ist also diese Wunde da und die entsteht dadurch, dass er eigentlich zu sehr mit diesen Ego-Kräften belastet ist. Und es ihm nicht gelingt, also diese Ego-Kräfte, ja, wie soll ich sagen, nicht einen genügend selbstlosen Egoismus zu erzeugen. Das heißt, was heißt genügend selbstloser Egoismus? Das heißt, dass ich das bis in die größten Weltinteressen ausdehne und die einbeziehe. Dann ist es nämlich kein Egoismus mehr. Wenn es mir wehtut, wenn es irgendwem anderen wehtut, weil der sozusagen in mein Ego mit einbezogen ist, dann ist es eigentlich kein Egoismus im herkömmlichen Sinn mehr, sondern ist es ein ganz intensives Betroffensein mit dem, was dem anderen passiert. Der ist dann in mein Schicksal einbezogen. Und beim, und zwar, warum hat er das? Er hat aber dafür halt stärker dieses verstandesmäßige Erwachen. Das hat er viel stärker als der Parsifal zum Beispiel. Weil der Parsifal kommt einmal als, wie es ja so schön heißt, als der reine Tor. Reinen Herzens, aber verstandesmäßig ist nicht sehr viel los. Er hat ja auch keine Schule besucht oder so irgendwas. Ja, er hat eigentlich mit seiner Mutter im öden Wald gelebt, im Grunde, bis er dann die Ritter halt gesehen hat. Das war das Erste, was er zur Kenntnis genommen hat. Also mit Intellekt ist da nichts. Und daher hat er zu wenig Weltinteresse jetzt vom Verstandesmäßigen her. Er staunt alles an irgendwo und das war es aber dann auch schon. Und der heutige Mensch muss aber beides verbinden. Können. Er muss diese sozusagen Herzensreinheit einerseits haben, aber auch die Verstandesklarheit auf der anderen Seite. Und ohne den Verstand dem im egoistischen Sinn zu missbrauchen. Und das müssen die beiden sozusagen klären miteinander, der Gralskönig und der Parsifal, der ja dann später selber der Gralskönig wird. Aber das ist ein weiter Weg. Am Anfang scheitert er im Grunde ja daran, dass er die Frage nicht stellt. Also überhaupt nicht sich fragen traut, was passiert denn da eigentlich? Lauter Wunder ziehen da an ihm vorbei und er sieht den gesundheitlich angeschlagenen Gralskönig und auch da fragt er nicht, wieso, warum. Sicher, es hat ihm vorher der Gurnemanns eingeschärft, also eben weil er noch so naiv und Ding ist, am besten redest du nicht viel und fragst nicht viel, dann kannst du dann niemand verletzen oder niemand zu nahe treten, an das hält er sich aber ein bisschen zu streng. Und versäumt es eben die Frage. Bitte?
Der ist ja sein erster Lehrer.
Ja, genau, der ist sein erster Lehrer. Das ist
tief, gell?
Ja. Und, aber eben dieses Fragestellen, das ist für uns heute das wichtige Motiv, aber eben dieses Fragestellen aus dem reinen Herzen heraus. Aber wirklich die Frage auch zu stellen. Und eben nicht so aus dem Verstand es zu konstruieren, aber wach genug zu sein, dass es mir als Frage auftaucht. Also das ist eben gerade dem Geistigen gegenüber, man wird keinen Zugang finden, wenn in einem nicht die Frage auftaucht danach. Das ist genau das Problem, warum man mit diesen Dingen an viele Menschen nicht herankommt. Weil sie sich diese Frage eigentlich gar nicht stellen. Das ist das, was Rudolf Steiner immer wieder bedauert hat, dass er viele Dinge nicht geben konnte, weil nicht danach gefragt wurde. Und es ist völlig sinnlos, wenn was an den Kopf zu werfen, sozusagen eine Antwort zu geben, für was, nachdem man gar nicht fragt. Weil er dann nichts damit anfangen kann. Überhaupt nichts. Da kann ich genauso gut gegen eine weiße Wand reden. Das hat genau den gleichen Effekt. Also man kann im Grunde nur etwas geben, selbst wenn er so seine Schriften oder was verfasst, dann kann er eigentlich nur über etwas schreiben, wo er spürt, da ist zumindest irgendeine Leserschaft da, die ich erreichen könnte damit. Ja, da muss er spüren, es ist irgendwo eine gewisse Bereitschaft da, dass sowas aufgenommen werden könnte. Sonst kann man das nicht, sonst ist es sinnlos einfach. Jetzt ist es sinnlos. Und er hat mit vielen Dingen gerungen, weil man kann es dann eben einfach auch nicht formulieren, weil die Bücher sind trotzdem, sie sind formuliert für Menschen unserer Zeit. seinerzeit damals, es gilt aber jetzt immer noch, obwohl man eh schon heute merkt, dass sich viele schon sehr schwer tun, damit die Schriften von Steiner zu lesen. Aber trotzdem, es ist geschrieben in einer Sprache, was ja Steiner immer wieder betont, dass die Dinge zwar nur hellsichtig erforscht werden können, aber sie können mit gutem Willen von jedem verstanden werden. Dazu muss er nicht hellsichtig sein. Und dazu muss er nichts glauben, einfach jetzt blind glauben im heutigen Sinne, sondern er muss es nur durchdenken. Und dann kann er zumindest beurteilen, macht es einen Sinn oder macht es keinen Sinn, und kann sein Leben und das Leben um ihn herum daraufhin beobachten, ob das irgendwie plausibel ist oder nicht. Aber da muss man halt vorurteilslos natürlich herangehen. Aber mit ganz klarem, logischem Denken, wenn man so will. Also es ist nichts unlogisch drinnen. Ich meine, es kommt dann vielleicht manchmal so vor, wenn man überfordert ist, und es sind natürlich eine ganze Menge Dinge drinnen, aber es ist nirgends wirklich unlogisch. Das ist ganz klar. Und nur das kann man nur bis zu einem gewissen Grad formulieren, wie es eben dem Denken unserer Zeit entspricht. Also, und Steiner hat ja, ich glaube es war 1910, ein Fragment, also ein Buch begonnen zu schreiben mit dem Titel Anthroposophie. Das heute den Titel hat Anthroposophie ein Fragment. Weil, und in diesem Buch wollte er die ganze Anthroposophie entwickeln, und zwar im Grunde ausgehend von der Sinneslehre. Also von den Sinnen ausgehend. Und er hat es aber nie fertig geschrieben, und er hat dann selber gesagt, ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht so formulieren, dass es irgendwer hätte verstehen können. Und daher ist es nie fertig geworden. Und das heißt, dafür ist einfach die Gedankenstimmung, das ist jetzt die andere Seite davon, einfach in unserer Zeit nicht vorhanden. So, also das heißt, es sind die Denkformen nicht vorhanden, die notwendig wären, dass man das erfassen kann irgendwo. Und dann kann man es im Grunde nicht schreiben. Also das würde praktisch für alle dann irgendein Kauderwelsch sein, wo man sich denkt, ich verstehe nichts davon. Bei den anderen Sachen, ich meine jetzt vor allem die Schriften, bei den Vorträgen ist es natürlich schon wieder insofern schwieriger, weil man berücksichtigen muss, das gesprochene Wort ist ganz was anderes als das Gelesene. Und das heißt, das wirkt anders, wenn in der unmittelbaren Situation, man spricht ja auch anders, wenn andere Leute drinnen sind, das alles spielt eine Rolle und gibt erst das Ganze irgendwo. Und abgesehen davon wisst ihr ja auch, dass teilweise die Mitschriften und auch die Herausgabe der Vorträge manchmal sehr fantasiereich ist oder ein bisschen fantasiereich ist. Also auch teilweise auf Anweisung von Marie Steiner, weil ich glaube, man spricht, ihr merkt es ja so, wie ihr redet, manchmal unterbricht man sie, man macht den Satz nicht fertig und streut irgendwas ein. Das ist nicht immer im grammatikalischen Fluss alles bestens eingebettet. Das ist halt bei einer Rede so. Überhaupt wenn es wirklich aus meinem Leben herausgesprochen wird, da kann ich nicht perfekt vorformulierte Schachtelsätze haben. Da muss ich feilen da. Das war halt bei den Vorträgen nicht, also und man hat halt dann das Bedürfnis gehabt, das irgendwie lesbarer zu machen irgendwie. Und dann ist aber teilweise sind ganze Absätze drin, die hat der Steiner nie gesagt irgendwo. Das ist im Grunde eine eingestreute Erklärung dessen, was er gesagt hat. Und das ist dann immer die Frage, ob das alles richtig interpretiert ist. Ich meine, es ist trotzdem gut, dass sie herausgegeben werden, und es ist jetzt auch so, dass die neueren Ausgaben werden jetzt wirklich streng nach der Vorlage, also nach den nach den Stenogrammen bzw. nach der Umschrift der Stenogramme gemacht, ohne dass das, was dazu geschoben wird, höchstens macht man vielleicht erklärende Fußnoten dazu, wo man versucht, wenn es irgendwo wirklich sehr schwer verständlich ist, dann versucht man das vielleicht auch. Also das ist an der Zeit, das heißt, da liegt noch eine große Aufgabe in der Zukunft drinnen, weil im Grund von den 354, nein, es sind schon mehr jetzt als 354, nein, 354 sind die GA-Nummern, da gibt es aber Lücken, es gibt ein bisschen doppelte A und B und C und so. Also, es weiß nicht, werden es 400 sein oder so in Größenordnung. Also, davon ist ein großer Teil letztlich im Grunde reif für die Überarbeitung, dass man wirklich einmal eine Originalfassung bekommt. Also, da ist noch viel zu tun.
Und wahrscheinlich braucht man die Notizbücher dazu, gell?
Ja. Die Notizbücher sollen auch herausgegeben werden. Komplett. Allerdings nicht in gebundener Form, weil es einfach zu viele sind. Mhm. Also das sind endlose Mengen. Und also das heißt, es wird in digitalisierter Form. Wird es erstens einmal konserviert, einmal dadurch sozusagen also festgehalten. Und in der Form soll es auch irgendwann veröffentlicht werden. Keine Ahnung wann. Also das ist natürlich eine Mordsarbeit, das alles zu digitalisieren und dann schon auch mit entsprechenden Erläuterungen vielleicht zu versehen und eine Umschrift in sozusagen gedruckten Text auch daneben und solche Dinge. Also das ist alles ein großes Projekt. Das ist halt wirklich so umfangreich, Steiners Werk, dass das wirklich eine Knochenarbeit ist auch. Haben wir noch Zeit zu tun, aber auch aus diesen Dingen uns Anregungen zu holen. Ja, ich möchte heute eigentlich gar nicht weiter tun in dem Punkt. Wir werden das nächste Mal uns noch einmal ein bisschen mit dem Geist-Impuls beschäftigen und dann im Übergehen zu der Geschichte Kain und Abel, die im Grunde direkt aus diesen beiden Imaginationen heraus sich ergibt. Und zwar insbesondere ergibt dann aus der Paradieses-Imagination in Wahrheit. Weil da haben wir ja kennengelernt, also Paradieses-Imagination, kurz, du warst glaube ich nicht da, wie wir das besprochen haben, ist ein Rückblick im Grunde in der Nacht, wenn wir schlafen, wenn es uns aber gelingt, geistig wach zu bleiben, wenn also ich und Astralleib heraus sind, wenn wir zurückschauen auf den physischen Leib, dann erleben wir so etwas wie die Paradieses-Imagination. Und die beginnt aber zuerst mit dem Erlebnis, oh Gott, was ist das für ein verschrumpelter Rest, der da unten liegt. Und erst mit der Zeit, wenn ich sozusagen in der Zeit zurückgehe, merke ich, dass das eigentlich immer größer wird, immer lichter wird und immer mehr sich ausdehnt, dieses Gebilde, und dass das dann eigentlich eben die Paradieses-Imagination ergibt. Und man merkt dabei aber auch, was ist die Ursache, dass das so geschrumpft ist, und dann merkt man sehr stark, die Ursache sind wir selbst. Die liegt in meinem Astralleib namentlich drinnen. Der lässt das Ganze verschrumpeln. Der zieht das zusammen. Da ist eine gewisse Notwendigkeit. Wir hätten uns auch sonst dadurch nicht als individuelle Menschen auf Erden inkarnieren können. Dazu braucht man einen ziemlich zusammengezogenen, sprich sehr egoistischen Astralleib, dass das überhaupt möglich ist. Weil mit einem Weltenastralleib, der zumindest noch die Erden-Mondensphäre umfasst, könnte man es nicht individualisieren. Das wie es noch der Adam war, selbst der Adam noch zu Beginn der zweiten Schöpfungsgeschichte. Also das würde nicht reichen. Also wir mussten uns zusammenziehen. Aber damit ist auch das Paradies letztlich zusammengeschrumpelt zu dem, was wir heute als physischer Körper haben, als physischer Leib haben. Das ist der Rest. Und wir merken, es sind diese Egoismuskräfte in uns, die dieses Zusammenschrumpeln erzeugen. Und da ist der Ausgangspunkt dann für die Kain- und Abel-Geschichte. Also da erlebt man den Einstieg eben auch, wenn man also jetzt in dieser Paradieses-Imagination ganz scharf ins Auge fasst, wir sind die Ursache und das genauer betrachtet. Also das wird wahrscheinlich uns dann ab dem übernächsten Mal beschäftigen, nächstes Mal voraussichtlich noch was zur Gralserzählung dazu. Danke für heute.
Danke.